Vorne. Mal gucken, genau. Vielleicht kommt ihr hier rüber, dann haben wir Platz da vorne zu spielen. Ilka fängt mal an mit dem ersten Begriff. Bitte schön. Was hat das mit Sehen zu tun? Blind sein? Ja. Eine Redewendung ist gar nicht so einfach. Schaut genau hin. Ilka macht das super. Was könnte das sein? Eine Redewendung, die irgendwas mit Sehen zu tun hat. Ihr seid gefragt. Jemand eine Idee? Laut? Ich höre heute nicht ganz so gut.
Der Perspektivwechsel.
Perspektivwechsel? Nee. Mit blind oder dunkel hat es was zu tun? Vielleicht als ersten Tipp? Im Dunkeln tappen. Sehr gut. Genau. Haha. Seht. Gar nicht so einfach, obwohl man was sieht, ne? Karin. Den Kopf in den Sand stecken, sehr gut.
Jawohl.
Klaus Martin. Schwarz sehen, jawohl, sehr gut. Andreas. Hungrig, in die Richtung geht's. Augen größer als der Magen, nein. Ja, beziehungsweise sich nicht satt sehen können. Ne? Sehr gut. Ilka. Hey, hey, hey. Schleichwerbung. In den Spiegel gucken. Mm-mm. Den Augen zwinkern? Na, es geht ja um eine Redewendung. Ein Auge zudrücken? Nein. Über den Gartenzaun schauen? Nein. Ja, es hat was mit Verliebtsein zu tun, genau. Jawohl, jemandem schöne Augen machen. Sehr gut. Jawohl, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Sehr gut, Karin. Und eins noch. Ja, mir geht ein Licht auf. Sehr gut. Ihr habt ja gut hingeschaut. Klasse. Herzlichen Dank fürs Erste. Wir sehen euch nachher nochmal. Danke fürs Mitraten. So. Das mit dem Sehen ist so, haben wir gerade gesehen, was wichtig ist. Und es gibt so viele Dinge, die mit Sehen zu tun haben, wenn wir irgendwie miteinander sprechen und meinen aber vielleicht auch was ganz anderes. Und in unserer Bibelgeschichte, die ich euch jetzt erzählen will, geht es natürlich auch ums Sehen. Mal gucken, ob ihr rausfindet, wo, für wen, an welcher Stelle, weil das gucken wir uns dann im zweiten Teil in der Predigt an. Ich habe euch Bilder mitgebracht. Ne? Wenn es um Sehen geht, muss man auch was sehen. Erstes Bild vielleicht. Unsere Geschichte heute steht im Johannes 9, ab Vers 1. Da steht geschrieben, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Der hat also noch nie was gesehen. Und die Jünger fragten, warum ist denn dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünde oder der Sünde der Eltern? Wer hat denn jetzt hier irgendwie was falsch gemacht? Und Jesus sagt, das liegt nicht an den Eltern und auch nicht an ihm. Er ist blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar wird. Zweites Bild. Dann macht Jesus was Erstaunliches. Er spuckt auf die Erde, vermischt den Lehm, der da ist, genau, zu so einer Matschepampe, okay, dann mit seinem Speichel und streicht dem Blinden das auf die Augen. Und dann sagt er, geh mal da hinten hin zum Teich Siloa und wasch dir die Augen. Und dann, was macht der Mann? Geht hin, nächstes Bild, wäscht sich die Augen und kam sehend zurück. Nächstes Bild. Als er wieder zurückkam in sein Dorf zu seinen Nachbarn und die ihn alle sehen, fragten die, ist das der, der blind war? Ist das der Bettler, den wir kennen? Ist das derselbe Mann? Einige meinten, nee, der sieht nur so aus, das ist ein ganz anderer, der kann doch plötzlich sehen. Und andere dachten, na, das muss derselbe sein. Zweimal gibt's den doch nicht. Und dann gingen sie hin und fragten ihn, was ist denn mit dir passiert? Wer hat denn deine Augen geöffnet? Wie ist denn das passiert? Und unser blinder Mann, jetzt der sehen kann, erzählt, der Mann, den sie Jesus nennen, nahm aus Lehm und Speichel einen Brei, schmierte mir den auf die Augen und sagte, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Ich ging hin, hab mich gewaschen und nun kann ich sehen. Und die Nachbarn fragten, und wo ist Jesus jetzt? Da sagt er, das weiß ich nicht. Der ist schon wieder weggegangen. Die Nachbarn fanden das komisch und brachten ihn zu den Pharisäern, die in der Synagoge lehren, den Priestern. Und die starr guckten und wunderten sich, denn Jesus hat den Mann an einem Sabbat geheilt. Aber sie ließen sich erstmal alles von dem Mann erzählen. Und er sagte wieder, er strich mir Brei auf die Augen, dann bin ich waschen gegangen und dann konnte ich sehen. Einige von den Pharisäern meinten, also, wenn sowas passiert, dann kann dieser Jesus nicht von Gott kommen. Das geht gar nicht. Der bricht das Gesetz und arbeitet einfach an einem Sabbat, wo man nicht arbeiten darf, an einem Tag, wo Ruhe ist. Andere sagten, aber ein so normaler Mensch kann doch gar nicht so ein Wunder tun. Das haben wir doch noch nie erlebt. Und da gingen die Meinungen ganz schön auseinander. Der eine sagte so, der andere so. Also fragten sie den ehemals Blinden nochmal, erzähl uns, wie war das? Und dann, wer meinst du denn, der das ist, der dir da die Augen geöffnet hat? Da sagte der Blinde, das muss ein Prophet sein. Das konnten die irgendwie alle nicht glauben. Und dann ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn, der von Geburt an blind war, der noch nie sehen konnte und jetzt aber sehen kann? Da sagten die Eltern, ja, das ist unser Sohn. Und wir wissen, dass er von Geburt an blind war. Aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann und wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selber zu sprechen. Fragt ihn doch nochmal. Das haben die Eltern gesagt, weil die so ein bisschen Angst vor den Pharisäern hatten. Die haben nämlich vorher gesagt, jeder, der sich zu Jesus bekennt und sagt, Jesus hat das gemacht, den schmeißen wir hier raus aus unserer Synagoge, aus unserer Kirche. Naja, deshalb haben die gesagt, fragt ihn mal lieber selber, der ist doch alt genug, der kann es auch euch selber erzählen. Da musste der Blinde nochmal erzählen, wie das war. Sie fragten nochmal. Sagen sie, jetzt sag aber mal die Wahrheit und gib Gott alle Ehre und sag uns mal, wie das wirklich war. Erwiderte der Mann. Ich weiß eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und da fragten sie, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dich geheilt? Da sagt er, ja, das habe ich euch doch jetzt schon dreimal erzählt. Das müsst ihr doch jetzt wissen. Habt ihr nicht zugehört? Und warum wollt ihr das überhaupt noch mal wissen? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da fingen die Pharisäer an zu schimpfen und sagten, nee, wir sind doch aber Jünger Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Und von diesem Mann, der dich geheilt hat, wissen wir überhaupt nichts. Wir wissen noch nicht mal, wo er ist. Der blinde Mann sagte, das ist seltsam. Der hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist und wer er ist. Wir wissen doch aber, dass Gott keine Sünder erhört, sondern dass er die erhört, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Und solange diese Erde besteht, ist so ein Wunder noch nicht passiert. Also muss doch dieser Mann von Gott sein, der mich geheilt hat. Wer soll es sonst sein? Da warfen sie ihn raus. Nächstes Bild. Dann ging er zurück in sein Dorf. Und als Jesus hörte, was mit dem geschehen ist, ist er nochmal zu unserem Mann gegangen, der jetzt sehen kann und blind war, und fragte, glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Erlöser? Da sagte der, sag mir, wer er ist, dann würde ich gern an ihn glauben. Jesus sagte, du hast ihn gesehen und jetzt spricht er mit dir. Da antwortet unser Mann, ja Herr, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Soweit unsere Geschichte für heute. Muss mal was zum Ablegen organisieren. Eigentlich doch eine tolle Geschichte. Da passiert total viel. Und irgendwie ja auch, habe ich am Anfang schon gesagt, total passend zu unserem heutigen Thema Sehen. Oder? Ganz klar, für wen geht es denn hier ums Sehen? Um den Mann. Welchen Mann? Waren ja ganz viele. Für den Mann, der von Geburt an blind war. Für den geht es um Sehen, genau. Jesus berührt ihn und danach kann der Mann sehen. Dieser Mann bekommt ja im wahrsten Sinne des Wortes, so wie wir das auch als Redewendung kennen, die Augen geöffnet. Toll, oder? Jetzt haben wir ja alle, also die meisten von uns zumindest, die Augen offen. Manche noch nicht, aber die können sie ja jetzt mal wieder öffnen, die sich getraut haben, bisher blind zu sein. Wie ist denn das dann für uns? Was sagt denn die Geschichte für uns? Zu sehen, das ist ein Wunder, finde ich toll. Dass Jesus sowas kann, finde ich auch super. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nochmal genauer hinschauen und einen zweiten Blick wagen. Weil irgendwas, finde ich, muss das ja auch mit uns zu tun haben. Und ich glaube, dieses, es wird ihm die Augen öffnen, ist genau der Punkt. Wolltest du noch was sagen? Ah, du kommst schon auf den richtigen Weg. Elisa sagte, dass wir Gott vertrauen. Irgendwie kann dieses sich die Augen öffnen lassen für uns auch eine Bedeutung haben. Und ich würde gerne mal mit euch in die Geschichte gucken, einen zweiten Blick werfen, wo, an welcher Stelle es denn noch ums Sehen geht, da wo es vielleicht nicht so offensichtlich ist, aber wo es darum geht, sich die Augen öffnen zu lassen von Jesus, den Blick erweitern zu lassen, eine neue Sicht einzunehmen. Und damit wir das hier auch sehen können, würde ich euch das gerne so ein bisschen darstellen. Also, ihr könnt das jetzt optisch mitverfolgen. Ich rutsche deswegen mal hier rüber. In der Geschichte geht es für alle irgendwie ums Hinsehen, um den richtigen Blickwinkel, um die richtige Sichtweise, um vielleicht auch eine Blickrichtung. Und wir fangen mal mit denen an, die als erstes in der Geschichte kommen. Jesus und seine Jünger. Wir fangen mit den Jüngern an. Ilka, darf ich dich mal bitten? Ilka, verbildlicht mal die Jünger. Wo gucken denn die Jünger hin? Zu Jesus? Auch, aber ganz am Anfang fragen die ja was und da gucken die sozusagen in eine andere Richtung. Die Erwachsenen dürfen gerne mitmachen. Zu dem blinden Mann, genau, den gucken sie auch an. Und da fragt sie was, wer erinnert sich? Ah, die fragen, genau. Warum ist denn der Mann, der da blind ist, von Anfang an blind? Richtig? Das fragen die. Wer ist denn schuld daran? Die gucken also noch nicht gleich auf Jesus. Und die gucken auch nicht gleich auf den blinden Mann, sondern die gucken eigentlich erstmal zurück und wollen eine Ursache wissen. Die wollen wissen, wo kommt denn das her? Ilka, guck doch mal genau zurück. Erstmal schauen sie. Ich brauche noch einen Jesus, den stellen wir schon mal in die Mitte. Klaus Martin, komm noch mal nach vorne. Du darfst dich hier in die Mitte stellen, super. Ne? Okay, also erstmal gucken die zurück und fragen. Und das machen wir ja ganz oft auch. Wir fragen, wo kommt denn das her und warum ist denn das so? Und können wir nicht eine Erklärung dafür haben? Ich möchte das verstehen, das ist doch total wichtig zu wissen und das ist es auch. Wir verstehen ja Dinge auch besser, wenn wir wissen, wo sie herkommen. Aber manchmal bringt uns das gar nicht weiter. Dann fragen wir und fragen wir und fragen wir, aber vielleicht gibt es gar keine Antwort. Dann ist ein Blickwinkel, ein Blickwechsel ja ganz gut. Das machen die Jünger. Die schauen auf Jesus. Ilka, schau doch mal für uns auf Jesus. Und gucken ihm zu, was so passiert. Soweit zu den Jüngern. Dann, den blinden Mann lassen wir mal aus, den gucken wir am Ende an, kommen die Nachbarn. Karin, wo bist du denn? Da. Die Nachbarn. Genau, bleib mal hier stehen. Wo gucken die Nachbarn hin? Was machen die? Tabitha, was machen die Nachbarn? Genau, die gucken den blinden Mann an. Der ist noch nicht da. Hier. Die gucken den blinden Mann an und fragen, ist das der? Ist das der, den wir kennen? Ist das der gleiche? Stimmt's? Und wundern sich und sind verunsichert und wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Und können es vielleicht auch nicht so richtig glauben. Was sagt uns das? Manchmal geht es uns doch auch so, wenn irgendwas passiert, was wir nicht so richtig mitbekommen haben, was Neues ist, was plötzlich kommt, was vielleicht auch unerklärlich ist, wo wir nicht sozusagen den Prozess gesehen haben, das, ne, wie es Schritt für Schritt entstanden ist, dass wir dadurch verunsichert sind, dass wir damit nicht so richtig umgehen können und dass wir eigentlich dann lieber sagen, nee, das kann nicht sein, das ist nicht der gleiche. Also so an dem festhalten, was wir kennen, an dem, was uns vertraut und bekannt ist. Auch okay, Vertrautes und Bekanntes schafft uns ja ganz viel Sicherheit, brauchen wir ja auch. Wenn alles immer neu wäre, da hätten wir ganz schön zu tun. Aber manchmal ist ja da auch ein Blickwechsel, ein Richtungswechsel nötig. Von den Nachbarn wissen wir es nicht, ob sie es getan haben. Karin schaut weiter zum blinden Mann als Nachbar. Dann, wer kommt dann in der Geschichte? Dann kommen die Pharisäer. Andreas. Es hat keine Bedeutung. Die Pharisäer, genau. Wir müssen mal sortieren. Jesus, stell dich mal hier weiter in die Mitte. Genau, die Jünger rutschen mal hier ein Stück rum. So, Karin rutscht auch rum, guckt weiter zum blinden Mann und Andreas kommt zu mir nach vorne, damit ihr das besser sehen könnt. Wir müssen mal hier sortieren. Die Pharisäer, wo gucken die denn hin, als der blinde Mann zu ihnen kommt und die Nachbarn? Was machen die? Tabitha. Die gucken sich den an, den blinden Mann, genau, aber die machen ja noch was anderes. Ja, das machen sie auch, aber als allererstes machen sie noch was anderes. Die gucken auf den Wochentag, genau, die sagen, Sonntag, schlecht, schlechtes Timing, geht nicht. Am Sonntag ist doch Arbeiten verboten und jemand, der heilt, also wie so ein Arzt arbeitet, der hat doch gearbeitet. Nee, so geht das nicht. Die gucken also auf ihre Vorschriften, die in der Schriftrolle stehen. Andreas, mach mal deine Schriftrolle auf. Und gucken auf ihre Gesetze. Ne? Und alles, damit das hier mit Recht und Ordnung irgendwie zugeht. Die gucken noch gar nicht so richtig, was eigentlich passiert ist. Das stellen die erst im zweiten Schritt in die Frage. Die bleiben irgendwie bei ihren Schriften, Schriftrollen und ihren Gesetzen und ihren Vorschriften. Bei ihren Traditionen. Auch nichts Schlechtes. Wir haben auch ganz viele Traditionen als Baptisten hier in der Hofkirche. Jeder für sich zu Hause, in seiner Familie. Irgendwie sind die ja auch wichtig. Aber auch hier können die ja hinderlich werden. Die können uns ja die Sicht versperren. Wenn ich meine Schriftrolle ständig vor der Nase habe, sehe ich nichts anderes. Wenn ich nur die Gesetze angucke, sehe ich nichts anderes, komme ich nicht drum herum. Dann hält mich das irgendwie fest. Dann behindert mich das. Dann bin ich festgefahren. Zu guter Letzt kommt noch jemand dazu. Die Eltern, genau. Die Eltern. Ja, Ellen, super. Wo schauen die Eltern hin? Ja, genau, die schauen auf die Pharisäer vor Angst. Und die schauen aber noch wohin? Ja, auf den blinden Mann. Die sind so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Die gucken und sagen, boah, unser Sohn, was ist denn mit dem passiert? Wie toll. Wer hat das denn machen können? Das muss ja ein ganz besonderer Mensch sein. Der muss vielleicht auch von Gott sein. Und dann schielen sie wieder rüber zu den Pharisäern und sagen, die haben aber gesagt, wenn ich jetzt sage, Jesus ist der Messias, der Erretter, der Erlöser, der geheilt hat, dann schmeißen die mich hier raus. Dann darf ich nicht mehr in meine Kirche kommen. Dann bin ich ausgeschlossen, dann bin ich ganz alleine. Guck mal noch ein bisschen unsicher hin und her. Mach mal ein bisschen, genau, sei mal ein bisschen ängstlich. Sehr gut. Auch das gilt es ja für uns immer abzuwägen. Wo wollen wir denn sein? Und ne, was ist uns da wichtig? Auf der einen Seite das, was wir kennen. Wir wollen die Gemeinschaft haben. Wir wollen weiter zum Gottesdienst gehen. Wir wollen mit unseren Geschwistern gut auskommen. Wir wollen Teil davon sein. Alleine sein und ausgeschlossen sein will keiner. Und auf der anderen Seite hindert die Angst aber vielleicht auch, das zu bekennen und das zu benennen, was jetzt wichtig wäre. Zu sagen, mein Sohn ist von diesem Jesus, der von Gott kommt, geheilt worden. Mangelnder Mut oder Angst lässt uns ja auch manchmal feststecken. Und dann wissen wir nicht so richtig, wie es sein soll. Zum Schluss, zu dem, wo es ganz offensichtlich ist, dass es ums Sehen geht, der blinde Mann. Einen brauche ich noch. Elisa, komm doch mal. Einen blinden Mann. Genau, unser blinder Mann. Was macht denn der? Also, der kann ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Was wird der wohl gemacht haben? Sich alles angeschaut haben. Schau dir doch einmal eines an. Genau. Der wird wahrscheinlich gestaunt haben, was er da so alles sieht. in der großen, weiten Welt, was es so zu sehen gibt. Und dann passiert ja noch mehr. Das ist das, was Corinna vorhin gesagt hat in der Einleitung schon. Es geht ja gar nicht nur so darum, was wir mit unseren Augen sehen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel, was wir mit unserem Herzen sehen. Was da denn passiert? Was passiert denn da bei dem blinden Mann im Herzen? Das hat ja mehrere Schritte. Was ist ein Schritt 1? Wer hat gut aufgepasst in der Geschichte?
Der freut sich,
genau, das stimmt. Und dann geht es ja auch darum, wo guckt denn der jetzt überall hin? Der sagt zuerst, da war so ein Mann, der hat mich geheilt und ich weiß gar nicht, wer das ist. Stimmt? Wahrscheinlich guckt er fragend und sucht, ob er noch irgendwo ist. Steht in der Geschichte nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass man dann auch guckt, wo ist denn der, der mich geheilt hat? Schau dich doch mal suchend um. Genau. So. Und dann geht er zu den Nachbarn und kommt zu den Pharisäern und zu den Eltern. Und überall muss der eine Frage beantworten. Welche Frage war denn das?
Wer hat das gemacht?
Wer hat dich denn geheilt? Was ist denn da passiert, dass du jetzt sehen kannst? Und da bekommt er hier in seinem Herzen einen ganz anderen Blickwinkel. Der sagt zuerst, also, das muss ein besonderer Mensch sein, ein Prophet. Kennen wir aus dem Alten Testament. Da hat Gott durch Menschen ja auch schon häufig was bewirkt. Das muss ein Prophet sein, sagt er im ersten Schritt. Und dann wird er ja wieder und wieder und wieder gefragt. Dann kommt der zweite Schritt. Dann sagt er, der Jesus, guck mal auf Jesus, der muss von Gott sein, weil sowas haben wir ja noch nie erlebt. Sowas gab es seit Beginn der Welt noch nicht. Der muss also mehr als ein Prophet sein, der muss von Gott sein. Und dann, im letzten Schritt, als er Jesus nochmal begegnet, weil Jesus ihn gesucht hat, sagt er, ja, du bist der Menschensohn, du bist der Erretter, du bist der Erlöser, du bist der, der mich geheilt hat. Vom gar nicht sehen geht der Blinde zu einem eigentlich ganz weiten Blickfeld, weil er Jesus erkennt und das, was er getan hat. Das ist doch erstaunlich. Ihr dürft euch wieder setzen. Dankeschön. Ich finde diesen blinden Mann, der geheilt wurde, echt mutig, weil der Schritte durchläuft und Erkenntnis erlangt, also Dinge sieht und erkennt und dann auch tatsächlich ja sagt, egal was um ihn herum ist, also der sieht ja auch die Fragen der Nachbarn und dass die das komisch finden und dass die ihn so ein bisschen angucken und wahrscheinlich so ein Stück vielleicht auch meiden und denken, merkwürdiger Typ, was dem da so passiert ist. Der sieht und weiß ja auch, was die Pharisäer gesagt haben. Wenn du jetzt sagst, Jesus ist der tatsächlich der von Gott Gesandte, dann bist du hier ausgeschlossen, dann darfst du hier nicht mehr herkommen. Das wird dem sicher passiert sein, die werden den rausgeschmissen haben. Der sieht seine Eltern, die da irgendwie so zwischen Baum und Borke hängen und Angst haben und auch nicht so richtig wissen. Und trotzdem nimmt er in Kauf, so die Tradition zu verlassen, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen und setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus. Und zwar gar nicht so blind, sondern wohl überlegt. Ich glaube, dass da wahrscheinlich im Laufe des vielen Fragens und dem Miterleben, was da passiert nach der Heilung, sehr wohl er sehr sehend in seinem Herzen diese Entscheidung trifft, mit klarem Blick. Und das finde ich mutig und auch herausfordernd, weil solche blinden Flecken, solche Dinge, die wir jetzt bei den Pharisäern und bei den Nachbarn und bei den Eltern gesehen haben, die kenne ich aus meinem Leben auch. Stellen, wo ich zu ängstlich war, zu bekennen. Stellen, wo ich das Bekannte, das Altvertraute dem Neuen vorziehe. Wo mir Traditionen ganz wichtig sind und wo ich daran festhalte. komme, was wolle. Aber mir ist so aufgegangen, dann, wenn das hindert, mein Blick stört, in meinem Sichtfeld so sehr ist, dass ich nicht mehr auf Jesus schauen kann, dann sollte ich neu meine Augen auf ihn richten. So wie das ja auch der Psalm 25,15 sagt, als Aufforderung. Dann sollte ich mir wieder sagen, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und dann geht es ja weiter, denn der Herr wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Das Netz steht für mich für all das, was mich eben hindert, dahin zu gucken, für all das, was mich fesselt, für all das, was meinen Blick gefangen hält und mir nicht die Weitsicht schenkt. Aber ich möchte meine Augen auf Jesus richten. Ich möchte wegschauen, da wo es wichtig ist, von den anderen hin zu ihm. Und ich möchte vertrauen, dass das das Richtige ist, so wie der Blinde. Ich möchte den richtigen Fokus setzen, da wo es nötig ist. Und darauf vertrauen, dass Jesus all das, was im Netz ist, was mich da hält, sieht und dass ich da nicht hinschauen muss. Und dass er mich befreit aus dem, was meinen Blick gefangen hält. Vielleicht wollt ihr das ja auch. Dann lade ich euch dazu ein, das vielleicht in der Passionszeit jetzt nochmal neu zu bedenken, in der wir uns ja befinden, wo wir auf Ostern zugehen und wo wir ja immer wieder uns Jesus auch ansehen als der, der uns erlöst und uns errettet. Habt Mut dazu. Hebt eure Augen auf und seht stets auf den Herrn. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam in eine Zeit gehen, wo wir genau das tun können und vielleicht auch wollen, unsere Augen auf den Herrn ausrichten, uns ganz mit unserem Herzen und allem, was uns ausmacht, auf den Herrn ausrichten. In der Zeit, wo wir Lieder singen, wo wir Gott anbeten mit den Liedern gemeinsam, wo wir ihn anbeten und preisen mit